Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Und es gibt wieder einmal Neues aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Something's happening. Something extraordinary.
Something exciting.
Something authentic and true.
Etwas Neues, etwas Aufregendes, etwas Authentisches. Niedrig stapeln Sie ja gerade nicht beim Walt Disney Konzern, aber Sie haben ja auch einiges zu bieten in Ihrem neuen Streaming-Angebot, das jetzt nach einem erfolgreichen Probelauf in den Niederlanden in den USA gestartet ist. Die Animationsfilme der Pixar Studios beispielsweise, die Star Wars Filme, jede Menge alte Disney-Klassiker und sogar Sport. Wie das nicht nur den umkämpften Fernsehmarkt in den Staaten, sondern möglicherweise auch bei uns umkrempeln könnte, dazu gleich mehr. Aber das ist natürlich nicht alles, was wir heute für Sie bei Medias Res im Angebot haben. Wer soll das eigentlich alles anschauen, fragt man sich schon jetzt. Mit frei empfangbarem Fernsehen, kommerziell wie öffentlich-rechtlich, mit diversen Mediatheken, YouTube und. Auch Bob Iger, Chef des Disney-Konzerns, gibt im CNBC-Interview zu, sowohl Netflix als auch Apple Plus Abonnent zu sein.
I'm a Netflix subscriber, I can admit that here publicly. I also availed myself of Apple TV Plus as well. I got that for free because I got a new device.
Immerhin, das Apple Plus Abo gab's umsonst, denn es war im neuesten Apple Gerätevertrag dabei. Apple Kunde und Heavy Streaming User ist auch Thomas Lückerath. Er ist Chefredakteur des Fachdienstes DWDL. Wie viele Dienste verträgt der Markt eigentlich?
Kein Mensch fragt das im Buchmarkt, nur weil ein weiterer Verlag einen weiteren Roman rausbringt. Wir müssen uns, glaube ich, nur daran gewöhnen, dass es mehrere Anbieter gibt. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass man, so wie in der Buchhandlung auch, gezielter sagt, ich folge einem Verlag, einem Autor, einem Genre und muss dann halt meinen Mix an Diensten selber zusammenstellen.
Disney gibt sich sehr selbstbewusst, zu Recht?
Mit Sicherheit, ja, auf jeden Fall. Also Disney ist wahrscheinlich der weltweit größte Entertainment-Konzern mit den größten Marken, bisher eben immer transportiert über die Angebote anderer und jetzt unter eigener Flagge mit Disney+. Da sind halt wirklich spektakuläre Produktionen dabei, nicht nur aus dem Disney-eigenen Haus, dann natürlich die Zukäufe der letzten Jahre. Man hat ja Star Wars sich dazu geholt, man hat sich Marvel dazu geholt. Man hat aber zum Beispiel ja auch Fox übernommen, sodass Disney+ ja zum ersten Mal überhaupt alle Simpsons Folgen verfügbar macht. Das sind schon sehr viele Inhalte, die dieses Selbstbewusstsein unterfüttern und das vor allem natürlich auch zu einem absoluten Kampfpreis.
Nun würde ich ja sagen, die Simpsons-Folge, die Fans haben wahrscheinlich jede dieser Folgen schon ein paar Mal geguckt. Was ist attraktiv an dem neuen Disney Plus-Angebot?
Es ist natürlich so, dass es sehr viele gut bekannte Inhalte gibt, also nicht zwingend neue. Die gibt es auch. Aber die Streamingdienste haben in der Vergangenheit gelernt, dass es vor allem diese beliebten Programme sind, die immer und immer wieder geguckt werden. Also abonniert werden solche Dienste wegen der spektakulär beworbenen neuen Eigenproduktionen. Aber behalten werden diese Abos immer, weil man weiß, da gibt es die eine oder andere Serie, die ich sehr gerne gucke. Das sind sozusagen diese zwei Programmkategorien, in denen viele Streamingdienste ihr Programm oder ihr Angebot planen. Die einen Programme, um Kunden zu gewinnen, und die anderen, vor allem eben auch ältere oder langlaufende Formate, um Kunden zu halten.
Aber diese Inhalte, also zum Beispiel auch große Blockbuster, die stehen ja dann den anderen Anbietern nicht mehr zur Verfügung.
Das wird eine sehr große Veränderung im gesamten Fernsehmarkt mit sich ziehen. Das hat man jetzt schon in den letzten 18 Monaten gemerkt, weil in der Tat natürlich nicht nur Disney, auch andere Hollywood-Studios sich jetzt die Rechte quasi zurückhalten und sie selber auswerten wollen. Wenn wir 20 Jahre zurückdenken, dann war ein Fernsehsender in Deutschland wie ProSieben dafür bekannt, dass man eben amerikanische Ware nach Deutschland geholt hat. Ob es Serien waren wie Akte X oder eben auch der aktuelle Disney-Blockbuster. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Das schneidet sozusagen auch die Programmversorgung für so manchen Sender in Deutschland, aber auch in anderen Märkten der Welt natürlich ab. Das ist ein Thema, was in der gesamten sozusagen Wucht noch gar nicht abschätzbar ist.
Interessant ist ja auch, dass man eine Kooperation mit Amazon eingeht, auch ein großer Streaming-Anbieter. Was bedeutet das?
Das ist die klassische Frenemy-Situation, über die die Branche seit einiger Zeit diskutiert. Nämlich man ist Freund und Feind gleichermaßen. Auf der einen Seite buhlt man natürlich um die Gunst der Abonnenten. Da ist man Wettbewerber. Aber wenn ich mit Disney Plus die maximale Reichweite haben möchte, die maximale technische Reichweite, dann muss ich eben auch auf die Hardwaregeräte zum Beispiel von Amazon, diesen Fire TV Stick, den es da gibt, den manche dann hinten in ihrem Fernseher drin stecken haben. Das heißt, ja, das ist so eine ambivalente Situation. Da kooperieren aber auch andere Anbieter schon miteinander, weil noch nicht ganz klar ist, wer wird letztlich der Gatekeeper sein? Also wer wird letztlich der Zugang sein zu diesen ganzen Diensten, die es gibt? Das wird ja immer unübersichtlicher.
Das heißt, ein Anbieter wie Netflix, der vollkommen auf eine eigene Lösung setzt, wäre da möglicherweise irgendwann außen vor?
Netflix kommt über die Größe und über die Marktbedeutung natürlich. Momentan kann sich eigentlich keiner erlauben, Netflix nicht zu transportieren, weil es eben sehr stark nachgefragt ist. Aber in der Tat ist Netflix von allen Anbietern derjenige, der allein auf seinen eigenen Content setzt. Also wir haben Amazon, die natürlich im Wesentlichen mir noch viele andere Dinge verkaufen wollen und das Videoangebot ja nur so eine Nebenerscheinung deren Prime-Abos ist. Da hat man Disney, die natürlich einen Streamingdienst haben, aber damit auch Kinofilme pushen können und natürlich legendär mit ihren Freizeitparks das große Geld auch machen. Also jeder hat so seinen Wettbewerbsvorteil. Netflix ist da alleine über den Content unterwegs. Das dürfte auf mittel- bis langfristige Sicht schwierig werden.
Was bedeutet das denn für die deutschen Sender, zum Beispiel auch für die öffentlich-rechtlichen, deren Mediatheken ja nicht unbedingt benutzerfreundlich sind und auch sehr aufgesplittert? Was würden Sie da sagen?
Die deutsche Antwort auf diesen Streaming-Boom ist schwer zu finden. Die Medienpolitik wünscht sich immer eine übergreifende Plattform. Das ist in einer Traumwelt sicherlich auch ein schöner Gedanke, aber in der Praxis nicht umsetzbar, weil wir, glaube ich, medienpolitische Diskussionen bis ins Jahr 2030 führen würden, bevor so etwas kommt. Ich glaube, in Benutzerführung, in Freundlichkeit, in diesen Themen, da können deutsche Angebote noch zulegen und lernen von den amerikanischen Anbietern. Ich sehe aber inhaltlich keine große Gefahr, denn all diese Angebote, die jetzt kommen, Disney Plus, Apple TV Plus etc., sind großes internationales Entertainment. Das gab es immer schon, das gab es früher vielleicht etwas häufiger im Kino, aber das ist nicht neu und das ist auch keine Konkurrenz zu lokaler und regionaler oder nationaler Information und Unterhaltung mit regionaler im Bezug. Da gibt es eine Stärke, die die deutschen Sender ausspielen können und sich nicht wahnsinnig machen sollten, dadurch, dass jetzt die großen Materialschlachten auf den Streamingdiensten der Amerikaner stattfinden.
Nun kann man ja immer fragen, wer soll sich das alles ansehen? Darauf haben Sie ja eigentlich am Anfang schon mal geantwortet. Das ist eigentlich nicht die Frage. Aber wer soll das alles bezahlen? Denn die ganzen Anbieter wollen ja Geld vom Kunden. Wir hatten eine kleine Twitter-Umfrage von Medias Res gestartet. Da haben 50% in dieser, wie gesagt, nicht repräsentativen Umfrage gesagt, also mehr als 10 Euro im Monat möchten sie eigentlich nicht ausgeben. Wo gibt es denn da möglicherweise eine finanzielle Grenze für Wachstum von Streamingdiensten?
Die Frage ist ja, wie man das Budget für diese Streamingdienste definiert. Wenn wir zurücküberlegen in eine Zeit, in der wir alle vielleicht noch ein bisschen häufiger ins Kino gegangen sind, da haben wir vielleicht bei 2 Kinobesuchen im Monat schon deutlich mehr als 10 Euro ausgegeben. Das heißt also, dieses Budget, klar ist es endlich, da gehen gerade die Diskussionen los, wie viel wohl der Durchschnittskunde abonnieren wird. Ich glaube aber, da ist noch durchaus Luft nach oben, denn letztlich kriege ich für den Preis eben eines Kinotickets dann einen Dienst, der mir den rund um die Uhr einen ganzen Monat lang Content liefert. Spannend wird es eher dann, wie viele andere Dienste ich noch abonniere, die sich jetzt nicht Film und Serie widmen, weil wir haben ja auch noch Sport-Streaming-Dienste und teilweise Genre-Streaming-Dienste. Das wird dann interessant. Ich würde mal behaupten, wir kommen am Ende in ein Budget von 15 bis 20 Euro, um eine sozusagen Entertainment-Grundversorgung sicherzustellen. Das dürfte realistisch sein.
Und Sky spielt später auch noch eine Rolle?
Sky war bisher der einzige und der große Marktführer, der große Anbieter in Deutschland, der Pay-TV hier salonfähig gemacht hat. die werden es am stärksten zu spüren bekommen, definitiv. Denn die Abos, die dort noch im linearen Fernsehen verkauft werden, sind ja auch deutlich teurer als die Streaming-Abos, die ja meistens so um die 10 Euro rumpendeln. Alle haben was zu gewinnen, Sky leider zu verlieren. Denn von dem hohen Preisniveau, was sie momentan noch haben, werden sie auf Dauer nicht zehren können. Das wird sinken, wenn sie mit diesem neuen Wettbewerb arbeiten möchten.
Meinte der Journalist Thomas Lückerath. Er ist Chefredakteur des Fachdienstes DWDL. Das Gespräch mit ihm war aufgezeichnet.